Danke, Matthias, für das Zeugnis. Und ich kann das bestätigen, dass diese Situation mit dem Matthias und besonders mit seinem großen Sohn, der genauso alt ist wie meiner, da haben wir etwas erlebt, was es ausmacht, miteinander einzustehen, miteinander im Gebet zu kämpfen. Und es ist mir ein Beispiel und ein positiver Ausblick auf das, was ich jetzt gerne noch mit euch tun möchte, euch weitergeben möchte. Und zwar ist es jetzt eine Mischung aus unserer Fragegeschichte und halb als Lehre, weil ich habe die erste Frage, auf die ich eingehen möchte, da haben wir uns auch vor uns nochmal verständigt unter uns. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir auch lernmäßig nochmal etwas tiefer eingehen sollten. Und das schließt sich nahtlos an das Zeugnis an von Matthias und beantwortet, oder wir wollen uns Mühe geben, das zu beantworten. Was ist denn, wenn Dinge, aus welchem Grund auch immer, in unserer Kindererziehung mit unseren Teenies halt nicht so gelaufen sind und wie sie hätten nach der Bibel laufen sollen? Und was sagt das Wort Gottes dazu? Wie gehen wir damit um? Was machen wir? Teilweise haben wir Antworten schon, Matthias hat schon teilweise Antwort gegeben. Das wird sich in meiner Ausführung auch ein Stück wiederholen, was nicht schlimm ist. Und einige Dinge habe ich hier noch, die zusätzlich hier noch zu sagen wären. Vorab wollte ich nur noch mal fragen, diese Zettel mit dieser Tabelle waren alle. Ist da okay oder ist da noch ein Bedarf? Hat da jemand vielleicht... Ich zähle mal ganz schnell durch. Das sind 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ich mache noch mal ein paar Kopien und am Ende 17. Du hast eine? Ja, Cordelia, hast du einen Büroschlüssel? Ja, mach mal 17 Kopien noch für die, die das gerne noch wollten. Und ich werde in Zwischenzeit hier auf die erste Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat, eingehen und lehrmäßig versuchen, das noch ein Stück zu vertiefen. Diese Frage ging darum, dass die Situation uns aufgezeigt, ich erzähle es jetzt mal schnell mit meinen Worten, dass also die Frage dahin geht, es ist, die Eltern haben sich halt später richtig für das Leben mit Gott entschieden. Kinder waren schon da, die Kinder sind schon aufgewachsen und später gab es eine Wendung in dem Leben der Eltern und die Kinder waren auch schon im entsprechenden Alter. Und nun ist das Problem, dass die Kinder jetzt sagen, ich will das eigentlich gar nicht so richtig, ich kann das nicht nachvollziehen und wieso soll ich jetzt deinen Weg so konkret in dieser Form, wie du in die Gemeinde gehst oder wie du das siehst, da mit nachvollziehen. Wie kann man diese göttlichen Lebensprinzipien um- bzw. durchsetzen, wenn das Kind nicht von klein auf in den Wegen Gottes erzogen wurde? Oder beziehungsweise, wie wir es von dem Zeugnis von Matthias gehört haben, in manchen Dingen Dinge vernachlässigt wurden. Und das ist doch ein Gebiet, das doch sehr häufig ist. Wir haben, und wir haben das auch mit Bewusstsein getan, das, was wir gelehrt haben, das ist der biblische Maßstab. So sollte es gehen von Anfang an. Deswegen haben wir auch gesagt, auch Eltern, die kleinere Kinder haben, sollten diese Lehre hören, oder die noch keine Kinder haben, sollten diese Lehre hören, damit von Anfang an Fehler vermieden werden. Nun gibt es aber auch genügend Situationen, wo das jetzt schon der Fall ist und dieser Samen, auch wie Conny ein Stück ausgeführt hat, gar nicht mehr gesät werden kann. Dazu habe ich 5 Punkte, die ich dazu anführen möchte, wie man mit so einer Situation umgehen kann und umgehen sollte. Der erste Punkt bestätigt auch das, was Matthias gesagt hat. Es ist nie alles zu spät. Also das ist erst einmal die Grundvoraussetzung, wie wir als gläubige Menschen an so eine Situation herangehen. Wir sagen nicht, ja gut, der Zug ist abgefahren, es ist halt vorbei und muss man halt mal sehen und müssen sie halt selber durchkommen, unsere angehenden Erwachsenen. Nein, es ist nie alles zu spät. Und hier beziehe ich mich auch auf diese Bibelstellen, die teilweise schon sinngemäß angeklungen sind, aber ich möchte euch da noch welche an die Hand geben. Hebräer 5, Vers 7. Der, also Jesus ist ja gemeint, hat in den Tagen seines Fleisches, also in der Zeit, wo er als Mensch hier auf der Erde gelebt hat, sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Also Jesus gibt uns hier ein Beispiel von Gebet, was noch ein Stück weitergeht, wie normale Fürbitte, ne, dann müsst ihr für eure Kinder beten. Das ist das, wenn alles sauber läuft und alles gut geht in den ersten Jahren, dann haben wir die Aufgabe der Fürbitte. Wenn schon Dinge etwas schiefgelaufen sind, dann muss ich auch das Maß unseres Gebetes erhöhen. Da muss eine Schippe angelegt werden. Dann ist nicht einfach so, ach Herr, ich bitte dich, meine liebe Tochter, und die hat dich ja auch nicht lieb, mach mal was, sondern da geht Bitten und Flehen einher. Und wir sehen das hier am Beispiel von Jesus sogar mit Geschrei und Tränen. Und da kann es durchaus sein, dass du so innerlich auch erschüttert bist oder am Ende bist und innerlich ratlos bist. Aber wir sollen mit diesen Sachen selbst unter Geschrei und Tränen vor Gott erscheinen und sagen, Herr, greife du ein. Das ist also Hebräer 5, Vers 7 eine Stelle, wo ich sage, es ist nie zu spät, geht in das Gebet, hängt euch dort rein, Gott will uns dort erhören. Lukas 11, Vers 9 und auch Matthäus 7, Vers 7 ist lediglich die Parallelstelle. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Also hier haben wir auch in dieser Lukas und in dieser Matthäus-Stelle, bittet, so wird euch gegeben. Eine Aufforderung, dass diese Weiche gestellt wird im Gebet. Und um das noch ein Stück zu vertiefen, die Intensität, die da auch ein Stück auf uns zukommt, in Nehemia 4, Vers 8, gibt es eine Passage, wo wir lesen können, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter und eure Frauen und eure Häuser. Also wenn wir in einer Situation stehen, wo Dinge schon schiefgelaufen sind, wo Kinder deutlich zu erkennen sind, dass sie den Weg mit Gott ablehnen, auch wo zu erkennen ist, dass sie die moralischen, biblischen, ethischen Standards aus dem Wort Gottes anfangen abzulehnen, andere Wege zu gehen, Wege in die Welt hineinzugehen, da sind wir herausgefordert, kämpft für eure Söhne und Töchter. Also auch hier ist das, wie wir das vor uns beim Axel gehört haben in der Lehre, nichts kommt davon alleine. Da gibt es dann für uns und noch viel besser, nicht nur für einen Elternteil, am allerbesten eben für das Ehepaar, in der Hoffnung, dass die sich da einig sind, für ihre Kinder zu kämpfen. Aber auch wenn nur ein Elternteil gläubig ist, müssen wir hier in der Zuversicht agieren und beten, sehr intensiv, aber mit der Zuversicht, es ist nie alles zu spät. Dann hat uns die Nehemia-Stelle schon ein Stück in die nächste Richtung geführt, was dann uns bewusst sein muss und was dann notwendig ist. Es war die Rede von kämpft für eure Söhne und Töchter. Wenn der Geist der Welt und der Geist von Rebellion und von Aufsässigkeit unsere Kinder schon ergriffen hat, dann müssen wir uns bewusst sein, müssen wir aktiv in einen geistlichen Kampf gehen. Und das ist dahingehend auch so wichtig, weil wir sind, sonst muss man an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig sein mit geistlichem Kampf und alles ist geistlicher Kampf und in der geistlichen Himmelswelt spielt sich da alles ab. Hier geht es um einen Bereich, was unsere Autorität ist. Und wir haben mit unserer Wiedergeburt, die Autorität über unseren Lebensbereich, das heißt zum Beispiel über unsere Familie, wieder erlangt durch das Blut von Jesus Christus. Und der geistliche Kampf, wo wir vom Wort Gottes her aufgefordert sind, in den geistlichen Kampf zu ziehen, ist unseren Lebensbereich, unseren Verantwortungs- und Autoritätsbereich zu verteidigen. Das heißt, die Mächte der Finsternis sind eingebrochen in unsere Familienleben, in unsere Familie, in unsere Kinder. Und da befinden wir uns auf einem Boden, wo Gott sagt, kämpft für eure Söhne und eure Töchter. Hier sind wir gefragt, in den geistlichen Kampf zu ziehen. Und mit was wir es da zu tun haben, dass das eben nicht einfach ist und auch eine Dimension ist, wo wir auch ein Stück Durchhaltevermögen brauchen, wo es eben nicht mit einem Gebet getan ist, in der Regel, können wir ablesen an einer Stelle im 1. Samuel 15, Vers 23. Und dort gibt es ein Bild, in welche Kategorie die Sünden von Ungehorsam und Widerspenstigkeit, über die wir uns hier unterhalten, einzuordnen sind. Im 1. Samuel 15, Vers 23 lesen wir, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Also wir haben es hier nicht einfach mal mit einem frechen Kind zu tun, sondern mit einer geistlichen Macht, die dahinter steht, die unsere Kinder da besetzen wollen oder schon besetzt haben und nicht zu unterschätzen sind. Die gehen nicht freiwillig, weil du jetzt sagst, lieber Gott, ich will, dass mein Kind auch mit in die Kirche geht. Also das ist, das ist nicht die Sache. Es geht um geistliche Autorität. Es geht darum, es findet ein Kampf um die Seele statt. Um die Seele des Kindes. Und ob der Geist der Welt die Seele bestimmt des Kindes oder ob der Geist Gottes wieder die Autorität hat, die Seele des Kindes zu bestimmen. Darum geht es in diesem geistlichen Kampf. Wir sind aufgefordert und wir müssen in dieser Art, wie wir dort beten, dem Satan und allen seinen Helfern im Gebet deutlich sagen, wer über wem regiert. Wenn wir in dieser Art beten, heißt das natürlich vollkommen und klar, dass du selbst deiner Autorität in Jesus bewusst sein musst und auch dein Leben in Jesus Christus wiederhergestellt ist, deine Sünden vergeben sind und du überhaupt erstmal in den Stand von dieser Autorität kommst. Ich denke, das ist logisch, dass man kein Mandat hat, aber ich glaube auch, dass wenn man selbst nicht so lebt, wird man die Irrwege des Kindes auch nicht als einen Irrweg erkennen. Man erkennt den Irrweg und den falschen Weg des Kindes nur dann, weil man die Dinge geistlich beurteilen muss. Und deswegen, wenn man selbst geistlich lebt, im Geist Gottes lebt, getauft ist, wiedergeboren ist, und dann erkennt man in den Kindern, dass Dinge falsch gehen. Und dann hast du auch die Autorität, dem Satan und seinen Helfern im Gebet deutlich zu sagen, wessen Eigentum die Kinder sind. Nämlich deins und das Eigentum des mächtigen Gottes. Und das müssen die Mächte in der Finsternis hören. Das musst du also auch verbal so aussprechen. Und ich gebiete dir im Namen Jesus, deine Finger von diesem Kind, von meiner Tochter und meinem Sohn zu lassen, weil ich beanspruche es für das Reich Gottes. Das ist eine Form von Gebet. So deutlich müssen wir dort vorgehen. Und nicht irgendwie mit religiös verwaschenen Sprüchen, die wir aus Büchern ablesen, sondern das, was wirklich in der geistlichen Himmelswelt abgeht und wie Gott will, dass wir auch beten. Ein weiterer Hinweis in diesem Punkt, dass wir in den geistlichen Kampf ziehen müssen, ich habe das schon angedeutet, wenn du dort herausgefordert bist, das so tun zu müssen, dann lass dich nicht entmutigen, wenn nicht gleich Erfolge zu verzeichnen sind und gib nicht auf. Auch die Mächte der Finsternis werden nicht sagen, ach schön, jetzt kommt der Papa und jetzt kommt die Mama, ach ne gut, dann habe ich halt Pech gehabt und dann lasse ich halt das Kind in Ruhe und dann wird es sich ganz schnell ganz anders entscheiden. Die Mächte der Finsternis, die kämpfen auch darum, dass sie unsere Kinder vom Weg Gottes abschneiden, wegnehmen. Und um euch vom Wort Gottes her einen kleinen Ausblick zu geben, es muss nicht so lang dauern, aber es kann. Ich habe etwas gefunden in Daniel 1, Vers 5. Dort ist etwas geschrieben über die jungen Männer, die in das babylonische Reich in die Gefangenschaft geführt wurden. Und der babylonische König, der damals geherrscht hat, hat erkannt, dass wenn ich er hat dort die jungen Männer, die dort in die Gefangenschaft geraten sind, also das war Daniel und seine Freunde, das waren also alles Menschen aus einem höheren Stand, Gebildete, das die Oberschicht des Volkes. Und er hat sie nach Babylon geführt und hat seinen Bediensteten den Auftrag gegeben, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte. Also dieser weltliche König war sich bewusst, um eine Denkweise in einem Kopf umzudrehen, brauche ich etwa 3 Jahre konsequente Erziehung in eine Richtung, damit die für mein babylonisches Reich in meiner Königsherrschaft eingesetzt werden können. Und das ist mal so grob für uns auch mal eine Sichtweise, gerade zu dem Thema, lass dich nicht entmutigen und gib nicht auf. Eine wirkliche Denkweise in einem Kind, in einem Erziehungsprozess wirklich umzudrehen, also vom Wort Gottes lese ich das ja ab, kann bis zu 3 Jahre dauern. Und darin, das sind nicht 3 Jahre, die mühselig sind, sondern in den 3 Jahren gäbe es, wenn es denn so lang dauert, eine Menge zu tun. In Gebet und was da noch mit hineinkommen kann, in diese Zeit, wenn wir jetzt sagen, jawohl, jetzt ziehe ich in den geistlichen Kampf, jetzt machen wir uns auf, dass wir die Kinder nicht verlieren und dass die nicht verloren gehen, dann gibt es einen Hinweis, einen dritten Punkt, den ich da nennen möchte, bleibe nicht allein mit deinem Problem. Gebet in Gemeinschaft hat mehr Kraft. Hier gibt es auch einen Punkt, wo wir eben unseren Stolz überwinden müssen, wo wir uns auch demütigen müssen und sagen, ja Herr, ich brauche Hilfe. Ich bete mit meiner Frau oder mit meinem Mann zusammen, aber ich brauche auch Hilfe aus der Gemeinschaft von Gläubigen. Matthäus 18, Vers 19, weiter sage ich euch, wenn 2 von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Also Matthias hatte das vorhin schon angedeutet, dass das Gebet und das Vertrauen auf Gott der Schlüssel ist, die Kinder wieder zurückzuholen. Und was ich da an diesem Punkt sagen möchte, es ist wichtig, dass wir hier zu unserem persönlichen, privaten Gebet auch Menschen in unserer Nähe mit ins Vertrauen ziehen, ihnen sagen, hier, das ein Problem haben wir mit unserem Kind, mit unserer Tochter, mit unserem Sohn, helft ihr uns, mit uns einzustehen, helft ihr uns gemeinsam dagegen im Gebet aufzustehen und unterstützt ihr uns in diesem geistlichen Kampf. Und nur mal ein ganzes kleines Stück weiter geblendet, dahinter macht sich dann eben auch das Bleiben und das Verwurzeltsein in einer Gemeinschaft Sinn. Da macht es Sinn, in Jüngerschaft zu sein, da macht es Sinn, Glaubensgeschwister an seiner Seite zu haben. Also das würde schon fast wieder in die Richtung eines Gemeindeseminars gehen. Das macht Sinn. Ich muss dann irgendwo auch solche Leute an meiner Seite haben, die mich verstehen und die dann mit mir in den geistlichen Kampf ziehen. Ein vierter Punkt, den ich dort für sehr wichtig halte, weil diese Fehler mit Sicherheit nicht nur das Kind gemacht hat. Mit Sicherheit sind dort auch auf unserer Seite Fehler gewesen. Und da gibt es diesen vierten Punkt, der notwendig ist in diesem Prozess, damit wir in diesem geistlichen Kampf auch zum Ziel kommen. Demütige dich, wenn du Fehler gemacht hast. Also wenn du dort sagst, ja, dort habe ich Dinge vernachlässigt, dort habe ich eigentlich nicht gebetet, dort war ich ein schlechtes Vorbild oder andere Dinge, dann müssen wir uns demütigen, wenn wir Fehler gemacht haben und können nicht die Verantwortung von uns wegschieben, weil in der geistlichen Himmelswelt ganz genau die Gesetzmäßigkeiten kennt die Finsternis und die sagt, solange du ja nicht mal bereit bist für deine Fehler. Ich kann dich ja noch anklagen aufgrund deiner Fehler. Also, es ist sehr wichtig, dass wir da uns demütigen, dass wir Buße tun für unsere Fehler, uns reinigen lassen, dass an dieser Stelle der Finsternis der Boden entzogen ist, dort weiter mit Anklage und mit einem berechtigten, sag ich mal, Fuß in der Türe in diesem Bereich zu stehen. Was passiert, wenn wir uns demütigen und wenn wir die Fehler zugeben und Vergebung bitten? Dadurch kommen die Dinge ans Licht und wo Licht ist, kann sich Finsternis nicht halten. Epheser 5, Vers 11 sagt, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Also wenn es in unserem Vorleben unfruchtbare Werke der Finsternis gab, dann decken wir sie auf und haben in Zukunft keine Gemeinschaft mehr damit. Und 1. Johannes 1, Vers 7, ein ganz bekannter Vers, einen, den ich sehr mag. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also ist sehr wichtig, uns zu demütigen, indem wir die Dinge ans Licht bringen, indem wir um Vergebung bitten, dass diese Dinge ausgeräumt sind. Und ein zweiter Effekt, wenn wir uns demütigen, der dort passiert nach dem Wort Gottes ist, wenn wir uns demütigen, wird die Gnade Gottes freigesetzt. Das Wort Gottes sagt im 1. Petrus 5, Vers 5, den Demütigen gibt er Gnade. Und das geschieht nur, indem wir uns demütigen. Es geschieht nicht, indem wir sagen, Herr, schenke mal deine Gnade, sondern sag, Herr, ich demütige mich unter diese Fehler, die Dinge, die ich getan habe, da bitte ich um Vergebung und ich bringe das ans Licht. Also, demütige dich, wenn du Fehler gemacht hast, dadurch kommen die Dinge ans Licht und Gnade Gottes wird freigesetzt. So, das sind die ersten vier Punkte, die dort sehr wichtig sind, die auf der geistlichen Ebene ablaufen. Der erste Punkt der Zuversicht, dass es nie zu spät ist, dass Gott eingreifen kann und unser Bitten und Flehen hört. Die Sichtweise, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Der dritte Punkt, dass wir dort nicht alleine kämpfen sollen, in Gemeinschaft und Partnerschaft sein sollen mit anderen Menschen, dass wir Dinge ans Licht bringen, indem wir uns demütigen und Gnade Gottes freisetzen. Das sind die geistlichen Dinge, die stattfinden müssen. Und auf der anderen Seite muss auch etwas stattfinden in unserem praktischen Leben, mit unseren Kindern, mit unseren Teenies, die das betrifft. Und deswegen möchte ich an der Stelle den Punkt 5 noch nennen. Investiere in besonderer Weise in die Beziehung zu deinem Kind. Also da müssen wir schauen, dass wir in beide Richtungen eine ausgewogene Geschichte haben, dass wir nicht nur die Dinge vergeistlichen und religiös machen, sondern dass wir auch auf praktischen Dingen unser Gebet, unseren Willen, dass das Kind wieder auf die Reihe kommt, mit unseren Taten untermauern. Was heißt das? Was verstehen wir darunter? Was sind das für Taten, die da zu tun wären, wenn wir in besonderer Weise in solche Kinder, die Gefahr laufen oder schon auf der schiefen Bahn sind, diese Beziehung wieder zu bauen? Wir nehmen uns viel Zeit mit dem Kind, in Kontakt und im Gespräch. Es ist wichtig, mit diesen Kindern zu reden, mit ihnen Gespräch zu suchen und, hatte ich vorhin angedeutet, lass dich nicht gleich entmutigen. Es kann auch sein, dass bei dem ersten gut gemeinten Gesprächsversuch du erstmal abblitzt und sagst, ja, hast du die ganzen Jahre nicht mehr, dich nicht interessiert, wieso interessiert denn dich das jetzt? Also da brauchen wir einfach ein Stück Rückgrat, dass wir dann dranbleiben und dass wir dann ein Stück abwarten, wo diese Situationen sind. Und wenn sich dann mal die Fenster öffnen, wo das Kind, wo du merkst, es wäre bereit zu reden, dann musst du einfach mal auch andere Dinge sein lassen. Dann musst du einfach mal dieser Sache Rechnung tragen, sag, egal was jetzt ist, jetzt sage ich mal was anderes ab, was anderes, was ich jetzt gerne wollte, bleibt jetzt mal liegen. Jetzt merke ich, meine Tochter will reden, mein Sohn will reden, jetzt nehme ich mir die Zeit. Das ist ganz wichtig. Dann eine wichtige Sache, die wir in diese Beziehung investieren. Hört zu. Also textet nicht nur die Kinder zu und sagt, ich muss mal wieder reden und horche mal und neuerdings und ich habe mich doch bekehrt und ich habe mich taufen lassen. Wieso gehst denn du nicht mit und alles Mögliche, sondern wir müssen auch diesen Kindern zuhören und müssen ihnen den Eindruck oder das klar demonstrieren, dass wir echt an ihnen interessiert sind. Also nicht nur sagen, du kannst ja auch mal reden und in der Zwischenzeit machst du dein Zeug weiter und dies und das. Und Mutti, hörst du mir noch zu? Was hast du gerade gesagt? Also das ist kein Zuhören. Wir müssen dann auch wirklich mal zuhören, sie reden lassen und echt interessiert sein. Was natürlich dann dazu kommt, das ergänzt oder deckt sich mit dem, was wir schon gehört haben in dieser Lehre. Wir sind natürlich dann auch herausgefordert, unserem Kind zu erklären, dass die Sünde der Auflehnung und Rebellion ernste Folgen hat. Also da sollten wir uns schon klar damit befassen, was das für Folgen hat, wie das aussieht, egal in welche Richtung, ob das Richtung Ungehorsam ist oder sexuelle Unreinheit oder wo diese Dinge auch immer hingehen oder körperliche Geschichten, die in Form von Drogenmissbrauch oder Lebensmittelmissbrauch, Missbrauch mit zu viel oder zu wenig Essen oder so weiter. Wir müssen dem Kind dann auch erklären, dass diese Sachen ernste Folgen hat und dass diese Folgen nicht allein nur geistlicher Natur sind, sondern auch praktische Auswirkungen auf ihre Persönlichkeit haben. Und dazu gehören für mich Zusammenhänge, die wir wissen und kennen müssen, dass aus der Sünde der Auflehnung und Rebellion kommt Bitterkeit in das Leben der Menschen. Egal, auch wenn die jetzt ganz tough tun, ganz cool und oh, brauche ich nicht mehr, da komme ich alleine durch. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Es ist Fakt, durch Auflehnung und Rebellion zieht Bitterkeit in die Kinder ein, Ablehnung, Hass, Herzenshärte, Eigensinn, Respektlosigkeit, zerbrochene Beziehungen und weitere negative Folgen sind Unsicherheit und Unglücklichsein. Das ist das, was dieses Verhalten als Ernte bringt. Und wer, wenn nicht wir als Eltern, sollen das unseren Kindern sagen? Die coolen Freunde, die alles mitmachen, die werden dem nicht sagen, wisst ihr das, in 5 Jahren bist du ein total verbitterter Typ. Du hast nur zerbrochene Beziehungen und alle finden dich blöd. Das werden die nicht sagen, weil die es ja selber nicht sehen. Das müssen wir sagen, aber dazu bereiten wir neu vor eine Beziehung in Form von Zeit, wo Offenheit ist, wo wir mit unseren Kindern reden. Zeige deinem Kind, wenn das der Fall ist, dass du es liebst. Das ist eine der wichtigen Geschichten. Auch wenn unser Kind mit grün gefärbten Haaren und mit irgendwelchen Piercings durch alle möglichen Körperteile zu Hause erscheint, wir müssen dem Kind zeigen, dass wir es lieben. Trotz allem. Das ist wichtig und das sollte natürlich auch sein, sonst würdest du ja nicht um dieses Kind kämpfen wollen. Überzeuge dein Kind von deiner Vertrauenswürdigkeit. Ein weiterer wichtiger Punkt, nimm dir Zeit, mit deinem Kind Dinge zu unternehmen. Es kann sein, dass das eben genau der Punkt war, der gefehlt hat. Dann versuche es nachzuholen. Wenn nötig, wenn du solche Dinge erkannt hast, ich hätte mehr Zeit mit dir verbringen sollen, ich hätte mehr auf dich hören sollen. Wenn nötig, entschuldige dich bei deinem Kind und bitte es um Vergebung für die Dinge, die du versäumt hast. Das ist eine wichtige Geschichte, damit unsere Kinder unsere Ernsthaftigkeit in dieser Sache erkennen, dass wir wirklich das Vertrauen zu ihnen wieder suchen und aufbauen wollen. Und biete ihnen Dinge an, überlege dir, was du tun kannst, damit du Zeit mit deinem Kind verbringst. Und es ist wirklich zu bestätigen. Und ich muss das auch sagen, wie der Axel das gesagt hat. Wenn Kinder etwas erleben, wo sie gerade ihren Papa oder ihre Mama mal alleine haben, sie genießen das. Und selbst wenn die ganz cool tun, sagen, ich brauch das nicht. Am Ende gibt's einen inneren Schrei, wann hast denn du endlich mal Zeit für mich? Wann kann ich denn mit dir mal alleine sein? Wann können wir mal über was reden? Es ist so stark, wie sie in dieser Phase dann tun, sind sie in der Wahrheit eigentlich nicht. Und wir sollten als Eltern das dann wissen und sagen, ich verstehe das schon. Und sollten sie in den Arm nehmen, sollten ihnen die Zuneigung geben. Ich bin bei dieser Sache, wo der Axel das erzählt hat, mit seiner Tochter und einkaufen gehen und solche Sachen. Ich habe da jetzt erst vor kurzem so eine Sache erlebt mit unserer kleinen 7-jährigen Tochter, als wir zusammen im Urlaub waren, zum Schneeschuhfahren. Da sind wir an den einen Abend zum Nachtski gefahren und da wollten eigentlich nur die Männer zum Nachtski fahren. Und das sollte eigentlich mal richtig abgehen und alles. Und meine kleine 7-jährige Tochter hat gesagt, ich will auch mit. Na, hin und her habe ich mir überlegt und alles sagt, naja, vielleicht ist es eine Möglichkeit, mal nur mit meiner kleinen Tochter auch zusammen zu sein. Ich habe gesagt, aber ein, was musst du einhalten? Also wenn du mir lamentierst und nach einer Stunde frierst, also das gibt nicht. Wir wollen dann schon durchhalten. Okay, gesagt, getan, wir haben das gemacht. Und es war auch ein wunderbarer Abend. Ein interessantes Erlebnis hatte ich da in so einer Situation. Wir fuhren da mit dem Lift wieder auf und der Wind zog so ein bisschen um unsere Nase und dann nimmt meine kleine Tochter meinen Arm, kuschelt sich so ran und sagt, ach, ist das schön. Eine viertelste Nacht, meinem Papa ganz alleine. Also ich denke, das sind so gewisse Dinge, die unsere Kinder brauchen und große Kinder brauchen das auch. Es geht vielleicht reicht es nicht um eine viertelste Nacht. Vielleicht ist es mal eine durchquatschte Nacht mit der Mutti oder mit dem Vati, was es sich immer mal gewünscht hat. Dann ist es mal eine durchquatschte Nacht. Und wo das Kind merkt, es gibt Zuneigung, es gibt Interesse. Und was ich an dieser Stelle, wenn wir diesen Weg gegangen sind, wo ich sage, preis dem Herrn. Menschen sind auf die Reihe gekommen, haben sich entschieden für Gott, gehen einen geraden Weg und wollen natürlich, dass jetzt in ihren Kindern, wo das noch nicht etabliert ist, natürlich auch gerne fortgesetzt sehen. Möchte ich trotzdem eine Warnung aussprechen, die nicht zu unterschätzen ist. Sei in diesen Dingen nicht religiös. Wenn du mit einem religiösen, aufgesetzten, gesetzlichen Ding kommst und ja in der Bibel steht und was passiert und alles, werden wir unsere Kinder nicht erreichen. Nur wenn unsere Kinder merken, meine Eltern vertrauen ja tatsächlich auf diesen Gott. Sie glauben ja tatsächlich diesem Gott, dass sich da was ändert. Das ist ja fast nicht möglich. Ich gebe mir alle Mühe, aufsässig zu sein und die lieben mich trotzdem. Also der Gott muss ihnen wirklich Kraft geben. Also dort seid da absolut authentisch. Wenn wir haben leider diese Entwicklung oder diese Tatsache, die wir feststellen müssen, dass eben gerade in christlichen Elternhäusern viele Kinder den Weg mit dem Herrn nicht finden. Und die Ursache vermute ich darin, dass in der Tatsache da kein wirklicher Glaube da war. Nicht ein wirkliches Vorbild, sondern eine aufgesetzte Fassade, wo eine religiöse Maske da war und dahinter eigentlich kein fester Glauben. Und was wir unseren Kindern weitergeben in Form von Vorbild, ist unser fester Glauben, unser Vertrauen, unsere Investition in Gott, dass es gut und richtig ist. Und das Kind guckt sich das auch ein Stück an. Was ist denn jetzt mit meinen Eltern? Früher war der Materialismus ganz groß und verschiedene Beziehungen und dies und das. Und jetzt entscheiden meine Eltern Dinge ganz anders. Die gucken dann ein Stück. Und das ist wichtig, was wir ihnen dann weitergeben. Und dann öffnen sich die Fenster, wo man mal Gespräche haben kann und wo man Dinge weiter bereden kann mit dem Kind und neue Beziehungen aufbaut. Also die geistliche Seite auf der einen Seite mit Intensität und Nachdruck im geistlichen Kampf und die andere Seite eine Investition in die Beziehung zu diesem Kind. Das ist das, was ich hier anfügen wollte und gleichzeitig als Antwort auf diese Frage, was ist nun, wenn das, was hätte sein sollen, nicht gewesen ist? Das, denke ich, sind wichtige Punkte.